SWR 2 Leben.
Das ist ein kleiner Buddha. Den hat meine Mutter irgendwann mal in meiner Wohnung gelassen.
Ein nachdenklicher junger Mann in seinem bescheidenen Zimmer. Nennen wir ihn Tao. Wir sind seit Jahren gute Freunde. Auf dem Fensterbrett ein Buddha-Figürchen, daneben eine Klangschale.
Also der Effekt des Erinnerns, im Hier und Jetzt zu sein oder sich oder nicht die Gedanken zu weit abschweifen zu lassen, es funktioniert zwar auch, wenn ich selbst die Glocke anschlage, aber es ist auch besser, wenn es einfach von außen passiert. Wie oft hört man schon etwas ganz zu? Ich höre keine CDs mehr von vorne bis hinten oder ganz selten auch Lieder von vorne bis hinten. Man macht das so nebenher oder so und dieser Glockenton. Der lädt so dazu ein, sich das Ganze anzuhören, bis der wirklich ausgeklungen hat.
Überall im Zimmer liegen Partituren. Rossinis Barbier, Bruckners Messe E-Moll. Tao ist Dirigent. Zurzeit leitet er an einem deutschen Opernhaus den Chor. Und ich frage mich oft, wie er dort klarkommt im Opernbetrieb, in dieser Welt aus Konkurrenz und Geltungsdrang, er als Buddhist.
Also jede Familie hat ja so einen kleinen Altar. Ich weiß nicht genau, inwiefern das dann buddhistisch und obwohl das dann konfuzianistisch ist und so. Aber das, was schon immer dazu gehört hat, sind so Rituale wie ein Neujahr, dass man mal hochgeht zu dem kleinen Altar. Bei uns war das im Bügelzimmer mit ein paar Fotos von verstorbenen Verwandten. Für mich war das ein Gebet. Da hat man, Lai heißt das, hat man sich verbeugt. Dreimal habe ich gelernt, dass man das macht, dass man so die Hände faltet und sich dann ganz tief verneigt und auf die Knie geht und den Kopf auf den Boden macht. So dreimal. Das musste man dann machen und dann ging man runter zum Essen.
Er ist in Süddeutschland aufgewachsen. Seine Eltern kamen aus Vietnam. Dieses Falten der Hände vorm Gesicht habe ich schon öfter bei ihm gesehen. Ein seltsam berührender Anblick.
Ich merke das immer, also auch wenn bis hin zu Inszenierung, wenn einer Gruppe oder einem Chor gesagt wird, irgendwie, wenn es passt, so faltet mal die Hände, dass es die Leute in eine andere Konzentration verfallen. Das ist ja wirklich eine sehr tiefe Geste, die man da macht.
Okay, bitte Bässe, ab jetzt kein A.
Der Chorsaal des Opernhauses, Probenbeginn. 40 Damen und Herren mit klassischer Gesangsausbildung. Die meisten deutlich älter als ihr Chef.
Also ich fand es sehr schwer, aus diesem Schatten eines Schülers, eines Studenten auszutreten, wenn man im Unterricht, im Studium dirigiert mit einem Lehrer an der Seite, habe ich immer das Gefühl gehabt, man wird nur zu einem gewissen Grad ernst genommen oder man steht immer auf dem Prüfstein, ob er das jetzt wohl richtig macht und ob der Lehrer das richtig als richtig anerkennt. Und es gibt andere junge Dirigenten, die gerade sich das zu eigen machen und da unglaublich forsch und vital auftreten und das nennt man dann die jungen Wilden. Das bin ich aber nicht. Ich bin viel von Zweifeln geplagt und das ist dann immer für mich ein bisschen schwierig, wie viel man sich davon anmerken lässt und wie viel nicht. Und wenn man sich zu viel davon anmerken lässt, verliert man die Leute und den Respekt. Aber wenn man davon ein bisschen zulässt, respektieren vielleicht manche auch diese Nachdenklichkeit. Ich bin noch auf der Suche, ich weiß es noch nicht so genau.
Wer? Boah, 215 bitte. 1, 2, 1,
halt! Ich staune, wie Tao seine Probe durchzieht. Nicht die kleinste Unsicherheit. Da scheint einer genau zu wissen, wo es lang geht. Vielleicht irre ich mich und sein Buddhismus ist gar kein Hemmnis, sondern stärkt ihn sogar.
Ein großer Bestandteil dieses permanenten Hamsterrades ist ja das Gefühl, allem ständig hinterherzulaufen. Zu spät hierzu zu sein, dafür noch schnell das gemacht haben zu müssen und dabei noch immer dran denken zu müssen, bloß nicht die dritte Sache auch noch zu vergessen. Also für mich persönlich ist es am wichtigsten, dieses Hamsterrad in meinem Kopf von Gedankenflut abzuschalten. Also das ist das, was ich mit überhaupt insgesamt mit Buddhismus, Achtsamkeit, Meditation und all diesem Schnick, was ich damit versuche, Herr zu oder in den Griff zu kriegen.
Stücke sind einzustudieren, Probenpläne zu schreiben, Vorsingen zu organisieren. Dazu Besprechungen mit Kostümabteilung und Bühne, mit Regie und Hausleitung. Und das sogenannte Menschliche. Eine Kollegin beklagt sich, sie werde gemobbt. Sie hat eine gute Stimme, kommt aber oft zu spät und vergisst ihren Text. Deshalb besetzt Tao für einen Solopart in der neuen Inszenierung eine andere. Schon länger schwelt zwischen den beiden Frauen eine Rivalität, die das Klima vergiftet.
Die buddhistische Praxis ist ja einfach nur eine Hilfestellung, damit jetzt umzugehen. Vielleicht hilft sie mir ein bisschen schneller, damit umzugehen. Oder wenn ich sie eben noch nicht habe, da ist sie ja wichtig.
Rosenkohl. In Österreich auch Kohlsprossen genannt.
Wenn Taro von der Probe nach Hause kommt, zieht es ihn an seine Töpfe. Genauso hätte er unterwegs essen können oder in der Kantine. Aber er braucht die Kocherei. In der Küche entspannt sich sein Gesicht.
Na, ich finde, das gesamte Kochen, das Herstellen des Essens, was du isst, hat was mit Achtsamkeit zu tun. Ich meine, ich übertreibe das manchmal auch. Es gibt so viele Sachen, die ich dann versuche selbst zu machen, wo ich denke, oh, man kann das auch einfach kaufen. Und dann ist das auch schön.
Heute wird es ein Rosenkohlauflauf. Eier und Milch, Bergkäse, kein Fleisch.
Ich habe früher, glaube ich, schon drüber nachgedacht, vegetarisch zu leben. Aber ich glaube, meine Mutter hat immer noch gemeint, du musst aufpassen, dass du das Wachstum, bla bla bla. Als meine Füße dann die 40 durchschritten hatten und mein Körper die 1,70 durchschritten hatten, durfte ich, glaube ich, dann machen, was ich will.
Vegetarier gibt es in jeder Religion. Fällt ihm außerdem etwas ein, frage ich Tao, das ihn als Buddhist von den anderen unterscheidet? Da denkt er lange nach.
Also ich berufe mich viel seltener, denke ich, als andere Menschen auf eine höhere Kraft, auf eine göttliche Kraft, sondern denke eher, dass die in mir selbst drin steckt. Ob sie jetzt Gott gegeben ist, ist meine andere Frage, aber dieses sich abgeben, glaube ich, gibt es vielleicht mehr bei anderen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass ich mich mehr selbst in die Verantwortung nehme für mein Handeln, für mein Tun.
In Taos Bücherregal stehen ein paar Titel des Zen-Meisters Thich Nhat Hanh. Er gilt neben dem Dalai Lama als bekanntester buddhistischer Lehrer. Seine Bücher werden auch in Deutschland von vielen gelesen, auf der Suche nach dem Glück.
Also manchmal nehme ich ja doch das Buch von Thich Nhat Hanh zur Hand. Und da steht dann auch einfach in 50 verschiedenen Variationen immer, es ist alles schon da, das ganze Paradies ist schon da, du musst es einfach nur zulassen, du musst einfach jetzt glücklich sein und nicht warten, bis irgendwas eintritt.
An der Wand hängt ein Foto. Der alte Zen-Meister zu Gast bei einer Frau mit geschorenem Kopf. Ein karger Raum, sie tragen schlichte Gewänder.
Ruhe. Stille. Und Frieden für sich selbst, ja. Oder wunderbare Voraussetzung, um Frieden in sich selbst zu stiften. Das hat sie, glaube ich, dort gefunden. Nicht nur gefunden, sondern auch erarbeitet und aufgebaut.
Die Frau auf dem Foto ist Taos Mutter. In den 70er Jahren kam sie zum Studium nach Süddeutschland. Sie blieb und heiratete, wurde schwanger. Mit Mitte 50, als die Kinder erwachsen waren, kehrte sie in ihre Heimat zurück. Heute lebt Taos Mutter als buddhistische Nonne, 9000 Kilometer entfernt im zentralen Hochland Vietnams. Alle 2 Jahre macht sich der Sohn auf den Weg zu ihr.
Also ich glaube, deswegen ist sie für mich im Moment wieder so viel mehr Mutter, weil ich sie wirklich konsultiere in wichtigen Fragen. Also ich hatte das in Bezug auf Beruf und Karrieren schon öfters mal, wenn ich dann plötzlich gerade im Internet so durchforste und dann sehe, der dirigiert dort und der macht dieses Projekt und dann fühle ich mich ganz furchtbar schlecht und denke, oh, wieso mache ich das nicht? Und wenn man sich das aber genauer anschaut, will ich das vielleicht auch gar nicht machen, dieses Projekt. Wenn man sich dessen bewusst wird, dass das eben nur mit einem selbst zu tun hat. Also, dass es einem ja gut geht und dass es nur um selbstsüchtiges Haben-Wollen geht.
Die Mutter als spirituelle Instanz. Zum Glück gibt es Telefon und Internet. Doch was rät sie ihrem Sohn aus dem sicheren Abstand ihres klösterlichen Schutzraums, wenn ihn seine Ängste quälen, Erfolgsdruck und Konkurrenz?
Es ist ja meistens eher viel vager, wenn sie was antwortet. Dann sagt sie doch, aber es ist doch nicht schlimm. Geht doch um nichts. Wenn es sein soll, dann kommt schon irgendwann das Richtige. Und meistens, was sie dann auch noch hinterher schiebt, ist, das ist eine viel wichtigere Erfahrung, als es zu bekommen. Genau das ist das Leben, mit sowas umzugehen.
Baden-Baden im Herbst. Eine willkommene Auszeit vom Hamsterrad. Als Gast studiert Tao mit kleinem Ensemble eine Kinderoper ein. Dabei wird ihm noch einmal bewusst, worum es ihm bei seiner Arbeit am Anfang einmal gegangen ist.
Eine Gruppe von Menschen zu haben, die willens sind, mit mir mitzugehen, bestimmte Interpretationen zu erforschen, auszuprobieren. Dass eine Arbeitsatmosphäre entsteht, eine professionelle Arbeitsatmosphäre, wo Neugierde vorherrscht und man versucht, an den Kern vorzudringen von einem Musikstück und das lieb zu gewinnen.
Wir haben bam, 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 pi, und dann mache ich weg, 2, badadam, bam, 1, blam,
badadam. Die kleine Truppe in Baden-Baden besteht aus Musikstudenten. Frische Gesichter, neugierig auf den fremden Dirigenten. Die Neugier befeuert auch den Gast.
2, on. Weg, 2, on. 1.
Sie beide, das ist ja ein komischer Beruf, den ich da mache. Ich kann ja nicht nur aufoktroyieren, was ich mir vorstelle, sondern ich muss ja das nehmen, was ich zur Verfügung habe, was sie anbieten. Und es ist ja auch die Frage, ob man sich davon angesprochen fühlt oder ob man das Gefühl hat, das zu etwas zu formen, das einem gefällt.
Ja.
Zur Aufführung der Kinderoper ist Taos Schwester angereist, dazu sein Neffe, gerade 8. Er liebt seinen exotischen Dirigentenonkel. Die zärtliche Geduld, mit der Tao auf den Kleinen eingeht.
Den ganzen Tag sein. Und du auch durch die Nacht.
Jetzt weiß ich, wo du bist. Jetzt bist du bei der Hase. Was willst du bauen?
Also eine Folie über ihr.
Ich habe ja ganz oft gefragt, was ist denn eigentlich der Wunsch nach eigenen Kindern? Wenn ich auf Kinder schaue und die entzückend finde, dann glaube ich, gucke ich da weiter mit einer größeren Distanz drauf. Ich habe das Gefühl, ich habe genügend mit mir erstmal selbst zu tun, als dass ich jetzt wirklich die Mission hätte, in Kindern etwas zu hinterlassen. Oder in ihnen weiterzuleben. Ich bin froh genug, wenn die Welt noch ein paar Jahre existiert. So wie wir es machen im Moment, ist es ja nicht so wahrscheinlich.
Ihr wollt doch bestimmt richtige Piraten werden. Jetzt noch mal einen mit mir zusammen. Harr, harr, harr! Zum Donnerwetter noch mal! Ah, das geht schon viel besser. In unserem Stück...
Das Foyer des Festspielhauses. Gleich beginnt die Vorstellung. Tao trägt ein Kopftuch und stimmt die Kinder ein. Sie erwartet ein deftiges Seeräuberstück.
Wollt ihr auch Piraten werden? Ja. Nein. Aber wer von euch Piraten werden will, muss das Fluchlied können.
Die Kinder gucken scheu. Pirat werden? Lieber nicht. Dabei gäbe es hier so viel Juwelen und Gold. Wir haben über den Reichtum der Stadt gesprochen. Tao hat zum Eigentum seine eigenen Gedanken.
Wenn ich mehr immer ganz grob sage, das ist sowieso alles nicht meins, es gehört allen, dann bin ich nicht böse, wenn alle andere davon das sich nehmen oder nutzen. Und dann habe ich nicht das Gefühl, dass es mir weggenommen wird. Also je mehr ich den Besitz oder das Besitzgefühl loslasse von Dingen, desto weniger bin ich gefährdet, Verlustängste, Eifersucht, Neid und so weiter und so fort zu haben. Das ist so die Theorie.
Die Aufführung der Kinderoper im Festspielhaus. Tao führt mit ruhiger Hand das kleine Orchester. Klare, knappe Schläge.
Gerade wenn ich junge Kollegen, das klingt so komisch, aber jüngere oder zumindest dienstjüngere Kollegen oder jüngere Dirigenten sehe, sehe ich oft, wie ich mich auch verhalten habe. Dann habe ich da in manchen Meisterkursen oder bei Wettbewerben oder was weiß ich, gesessen und anderen zugesehen und in mir kämpfte es und ich fand das alles irgendwie ganz schlimm und dachte, ich muss das jetzt unbedingt ganz viel besser machen und das hat ja auch nicht geholfen, anstatt da Ruhe zu bewahren und zu gucken und zu warten, wann die Möglichkeit und die Zeit ist für einen selbst, das umzusetzen. Ich glaube, es hat mich auch zu einem schlechteren Dirigenten gemacht damals.
Praktizieren nennen es die Buddhisten, wenn einer Buddhas Regeln folgt. Im Zentrum seiner Botschaft steht die Achtsamkeit. Hierzulande ist Achtsamkeit für die meisten kaum mehr als eine wolkige Wellness-Masche. Der alte Zen-Lehrer Thich Nhat Hanh deutet sie konsequenter. In einer seiner 5 Achtsamkeitsübungen heißt es: Im Bewusstsein des Leides, das durch Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Diebstahl und Unterdrückung entsteht, bin ich entschlossen, liebende Güte zu entwickeln und Wege zu beschreiten, die zum Wohlergehen von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien beitragen.
Wenn es von rechtem Handeln die Rede ist, heißt es ja nicht das Nichthandeln. Es ist weniger konkret im Sinne von, du musst das tun, damit du dorthin kommst. Sondern es klingt schon eher oftmals wie auf Verzichtserklärungen und unterlasse dies, dann wird dir das leichter fallen und so. Also ich weiß, dass es auch ein großes Thema ist, gerade bei Nonnen und Mönchen, wenn die oftmals zu sehr wieder in Richtung Askese und Zurückgezogenheit sich bewegen und sich Aufgaben oder Konflikten nicht stellen.
Um die Verletztheit der Erde wissend, wirbt Thich Nhat Hanh für Genügsamkeit. Erneuerbare Energien und Recycling, vegetarische Ernährung, Minimierung des materiellen Verbrauchs und weitgehender Verzicht auf Fernreisen und Autofahren.
Ich denke, es wirkt erstmal wie ein unglaublicher Verzicht. Es ist ja auch ein großer Verzicht, wenn man es jetzt quantitativ nimmt, im Vergleich zu den meisten Lebensentwürfen, die wir auf der Welt haben oder die wir jetzt so kennen in der westlichen Welt, ist es ein großer Verzicht. Ich glaube, wenn du es praktizierst, diesen extremen Verzicht an weltlichen Gütern oder an bestimmten Sachen, gewinnst du ja trotzdem eine ganz andere Sicht auf die Dinge, was du doch alles brauchst zum Leben. Also was dann doch wichtig ist. Und dann ist es ja kein Verzicht, sondern es ist ja dann ein Reichtum an Sachen, die du hast. Das Wenige, was du hast.
Tao zeigt mir einen Zeitungsartikel, den er aufgehoben hat. Der Autor ist Paul Grossmann, Professor für Psychosomatik und Direktor des Europäischen Instituts für Achtsamkeit. Es ginge ja nicht darum, stundenlang reglos auf einem Kissen zu sitzen, so der Professor. Achtsamkeit bedeute, sich nicht ständig von Begierden und Ängsten treiben zu lassen, sondern sich der Realität offen und mitfühlend, mit Toleranz, Geduld und Akzeptanz zuzuwenden, so gut es eben geht. Weiter schreibt er, das hat nichts mit Resignation oder passivem Gutheißen zu tun. Es geht eher um eine grundlegend andere Perspektive auf die Welt. Statt nur um unsere eigennützigen Interessen, Verluste und Aversionen zu kreisen, weitet man den Blick fürs große Ganze.
Im Hier und Jetzt zu sein mit beruflichen Verpflichtungen ist für mich am schwierigsten. Im Urlaub fällt mir das unglaublich leicht. Da stehe ich auf, nehme mir vielleicht, wenn überhaupt, ein paar Sachen vor, die ich am Tag mache. Und dann freue ich mich auf die. Und dann kann ich die machen und dann mache ich die auch achtsam und bin ganz bei ihnen. Egal, ob das jetzt ein Stuhl anmalen ist, ein Kuchen backen oder wenn man spazieren gehen ist.
Das kleine Gastspiel in Baden-Baden ist Vergangenheit. Zurück an seinem Arbeitsplatz im Opernhaus holt Tao der Alltag wieder ein.
Ich glaube, der größte Widerspruch, und das hat wiederum gar nichts mit künstlerischer Arbeit zu tun, ist ja das Arbeiten in einer Leitungsposition. Das finde ich ja am schwierigsten. Da gibt es einen Widerspruch von Autorität und Laissez-faire, die ich schwer ausbalancieren kann. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, das ist genau das Buddhistische an der Geschichte. Ja, der mittlere Weg ist das Ziel, oder das ist der richtige Weg, ist immer der mittlere Weg. Aber so richtig kann ich das nicht auf alles anwenden. Also es gibt ganz oft Momente, wo ich denke, wo es mich nervt, warum Leute nicht einfach alle den gleichen Vernünftigkeitssinn haben, wenn es sowas gibt. Oder ein gleiches Einsehen haben in eine Sache, sondern so viel rumzappeln mit ihren eigenen Befindlichkeiten.
Das Hier und Jetzt. Hamsterrad hat der junge Dirigent seinen Alltag genannt. Es dreht sich und eines Tages steht es still. Verspricht künstlerische Arbeit ein Hintertürchen, im heimlichen Hoffen, dass vielleicht doch etwas bleibt? Da winkt Tao ab.
Ich glaube irgendwie an den Energieerhaltungssatz, das heißt die Energie, die ich bin, dass die dann verpufft und dass dann eine neue wiederkommt. Also dass es irgendwie in einer neuen Art wiederkehrt, vielleicht schon. Was ist denn wirklich die Wiedergeburt, wenn ich es sowieso nicht mitbekomme? Du gibst Sachen weiter, du gibst Wissen weiter und dann lebst du dann ja auch weiter. Dein Körper zergeht, wird zu einer Pflanze, die Kuh ist die Pflanze. Gibt Milch, das Kind trinkt die Milch, also bist du dann auch wiedergeboren in dem Kind. Ob jetzt die Seele wiedergeboren wird, das kann ich nicht sagen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass die eben für immer rumschwebt. Ich will nicht für immer rumschweben.